Ja, wer hat schon mal ein Ständchen bekommen? Bitte mal um Handzeichen. Was? So wenige nur? Das ist ja nicht zu begreifen. Das ist ja erschütternd. Was wir gerade eben gesungen haben, zwei von den drei Liedern, ich habe mal genau auf den Text geachtet, zwei von den drei Liedern waren Ständchen. Nicht für irgendjemand von uns, wir haben ja auch Geburtstagskinder hier bei uns in der vergangenen Woche, aber für Gott. Bei einem Ständchen, da singt man nicht einfach so, weil man gerade Lust dazu hat. Natürlich hat man dann auch Lust dazu, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern man singt für eine Person. Man singt für ein Geburtstagskind, man singt für ein Hochzeitspaar vielleicht. Und das ist mir ganz besonders bei dem ersten Lied aufgefallen. Da ist ein Publikum von einer Person. Herr, dein Name sei erhöht, haben wir miteinander gesungen. Möge dein Name ganz groß rauskommen. Ständchen zum Geburtstag, besonderer Anlass, einmal im Jahr. Wer gerade sehr bewusst mitgesungen hat und diese Lieder tatsächlich auch als ein Ständchen gesungen hat, da muss man nicht unbedingt so aufstehen, liegt ja in dem Wort Ständchen drin, kann man auch im Sitzen machen, aber wer das bewusst getan hat, herzlichen Glückwunsch. Du hast begriffen, um was es hier geht. Hier steht eine Person im Mittelpunkt und das ist Gott. Wir feiern miteinander ein Fest. Ein Fest zur Ehre Gottes an diesem Tag. Und das tun wir ziemlich oft, eigentlich jeden Sonntag, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich jeden Sonntag. Wir nennen es nicht Fest zur Ehre Gottes. Wir nennen es Gottesdienst. Da singen wir Gott Ständchen. Ist uns das bewusst? Ist das nicht vielleicht auch sogar ein bisschen überzogen? Jede Woche ein Fest zur Ehre Gottes, jede Woche ein Ständchen, nutzt sich das nicht ab? Ist das nicht ein bisschen überdreht? Nein. Es ist total angemessen. Und ich möchte, dass wir uns das klar machen, dass das angemessen ist, ein Fest zur Ehre Gottes zu feiern, so oft es irgend geht. Das Wichtigste, was Jesus von Anfang an gesagt hat, als er das erste Mal öffentlich aufgetreten ist, in den ersten Monaten seines öffentlichen Auftritts, ist Folgendes, kann man nachlesen in der Bibel, kann man nachlesen im Neuen Testament, im Markus-Evangelium ganz am Anfang, da hat er gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, werdet ihr sagen, Himmelreich, was ist denn das, was kann man sich darunter vorstellen, kenne ich nicht. Ja, kann man auch nicht kennen, weil das gibt es sonst nirgends zu sehen. Darum erklärt er es. Jesus erklärt, was das Himmelreich ist. Und er erklärt es am liebsten in ganz alltäglichen Beispielgeschichten, die oft ein überraschendes Ende haben. Sie heißen Gleichnisse, Vergleiche, wie zum Beispiel in der Geschichte, die abgedruckt ist auf den grünen Blättern ganz oben. Ich habe diese Geschichte nur zum Teil abgedruckt. Ich habe nur die Teile hier wiedergegeben, auf die es ankommt in der Ansprache hier. Das Hochzeitsfest des Königs im Matthäusevangelium Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Jesus erzählte, mit dem Himmelreich, aha, ja, hier geht es ums Himmelreich, um die Hauptsache also, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Und jetzt passiert etwas völlig Unnormales, etwas, wofür wir alle überhaupt kein Verständnis haben. Wir hatten wieder mal eine fürstliche Hochzeit gestern in Monaco. Und stellt euch vor, ihr bekommt eine Einladung, bist herzlich eingeladen zur Hochzeit von Prinz Albert und Fürstin, weiß nicht, Namen habe ich vergessen. Was? Charlene. Woodstock war gestern. Woodstock, okay. Ja, also ihr kriegt so eine Einladung und ihr sagt, Nö, ich habe gerade einen neuen Computer bei Aldi gekauft und den muss ich erstmal testen. Also ich habe keine Gelegenheit, leider nach Monaco zu kommen. Vielleicht, wenn er sich scheiden lässt und nochmal wieder heiratet, dann komme ich vielleicht. Ja, also etwas vollkommen Haarsträubendes und so etwas passiert. Die Leute sagen, nein, danke, ich habe Besseres vor. Jetzt geht die Geschichte weiter. Sie aber wollten nicht kommen und dann kommt eine Passage, die ich ausgelassen habe, dann geht's weiter. Dann sagt er, also der König, zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet. Also alles ist, der Mastkälber dampfen schon auf dem Tisch so ungefähr. Aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Stellt euch das vor. Die Bediensteten des Fürsten gehen raus auf die Straßen Monacos und die treffen Leute, das sind normale Urlauber, gerade aus Bochum angereist. Und dann sind da die Penner, die werden eingeladen. Und alle möglich, alles, was zwei Beine und eine Nase hat, wird eingeladen. Und darf teilnehmen an der Hochzeit des Fürsten. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen. Böse und Gute, man höre und staune, sogar Kriminelle waren darunter. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Eine ganz unglaubliche Geschichte. Unglaublich schon gleich der Anfang. Das Himmelreich ist wie ein Hochzeitsfest, zu dem ein König erst einige einlud. Aber die haben es nicht kapiert. Die haben die Tragweite dieser Einladung nicht kapiert und sind weggeblieben. Und dann sind alle eingeladen. Unbescholtene und sogar Kriminelle, Reiche und Arme und alle, die so irgendwo dazwischen sind. Auch die, die sich nicht benehmen können am fürstlichen Tisch, an der Tafel. Die Geschichte bedeutet ja etwas und im Klagtext gesprochen will ich nicht lang drum herum reden. Der König steht für Gott. Gott ist gemeint hier an der Stelle. Und die Hochzeit, die steht für das Himmelreich. Das Leben, was wir so kennen, ist normalerweise kein Fest. Das Leben ist oft Kampf, das Leben ist viel Arbeit, ist eine Menge Stress, ist manchmal Traurigkeit, ab und zu mal auch ein bisschen Spaß dabei, so kleine Oasen des Glücks, so wie das Wetter hier abwechselt und ihr mich hier ab und zu mal in der Sonne sehen könnt und ab und zu im Schatten. Aber bei Gott kann das Leben zu einem Fest werden. Genau. Bei Gott kann das Leben zu einem Fest werden. Ich habe dem Tobias gerade seine Taufkarte gegeben vorhin. Da fehlte noch der Stempel. Kannst du mir deinen Taufspruch nochmal vorlesen, Tobias? Ich finde den so toll. Oh, jetzt geht die Sucherei los. Ah.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht der Welt sehen. Johannes 8, Vers 12.
Wer Jesus nachfolgt, wird das Licht der Welt sehen. Das Licht wird ihn nie wieder verlassen. Was?
Das Licht des Lebens haben.
Das Licht des Lebens haben, okay. Wird das Licht des Lebens haben. Eine ganz, ganz neue Qualität von Leben. Sogar jeder Tag darf ein Fest sein. Und das finde ich ganz schön wichtig, dass Jesus das am Anfang gleich klar macht. um das Reich der Himmel geht es. Es ist nahe herbeigekommen. Und dieses Reich ist vergleichbar mit einem rauschenden Hochzeitsfest. Nicht, ja, man darf sich auch manchmal so ein bisschen freuen. Es ist nicht nur Arbeit, sondern grundsätzlich ist das Leben ein Fest. Auch wenn Arbeit dabei ist. Es geht um die Priorität. Was ist wichtiger? Was ist oben an? Was ist im Hintergrund? Was die Gemeinde zu sagen hat, ist im Grunde genommen also eigentlich eine Ansage, eine Einladung. Komm zum Fest des Lebens. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Du kannst mit Gott leben. Du kannst Jesus nachfolgen. Du wirst das Licht des Lebens haben. Du wirst Orientierung, Geborgenheit haben. Das ist unsere Sache, dazu einzuladen. Und das ist die Grundmelodie. Es ist eine Einladung zur Freude. Kein Fest von der Sorte, wo man nach überstandenem Gefeiere dann froh ist, wenn man zu Hause ist und den Schlips ein bisschen locker machen kann und die dicken Füße ein bisschen hochlegen kann und sagen kann, ah, ein Glück, es ist vorbei, gib mir die Fernbedienung, ich schalte nochmal einen Fernseher für eine Stunde an und dann geht's ins Bett. Sondern ein Fest, das einfach Erfüllung gibt und wo man zu Hause ist. Es ist eine Einladung zu einer neuen Art zu leben. Jesus hat alle Angst, die Sünde und den Tod vollkommen besiegt, haben wir im ersten Lied miteinander besungen. Er kam vom Himmel herab, ging für uns ans Kreuz, hat bezahlt für unsere Schuld, wir sind frei. Es gibt nichts mehr, was uns von Gott trennen könnte. Befreiung, wir sangen davon. Und darum schreibt Paulus, der Apostel, einige Jahre später nach Jesus an seine Freunde, die Römer, auch über das Himmelreich. In Kapitel 14, Vers 17 ist auch abgedruckt, das zweite Bibelwort, was ihr dort habt, Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also vom Zusammenhang her ist klar, dass er meint, das Reich Gottes ist nicht Vorschriften über Essen und Trinken. Also wir würden vielleicht sagen Benimmregeln, so ein Regelwerk. Ja? Das ist nicht das Reich Gottes. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also ein Fest, genau, auch wieder ein Fest. Wir sind eingeladen zur Freude. Aber stopp. Die Geschichte nimmt ja eine plötzliche Wendung. Das haben wir sicher wahrgenommen und haben uns bestimmt gefragt, Moment mal, will er das unter den Teppich kehren? Hier, das kann ja wohl nicht sein. Es kommt zu einem Skandal. Der König geht durch die Reihen und er schaut sich seine Gäste, die so zufällig eingetrudelt sind, an, lässt sich von jedem den Namen sagen und wo er herkommt und was er so macht. Und da sind schräge Typen und ganz normale Typen dabei. Aber er freut sich über jeden, egal ob reich oder arm, klug oder schlau oder dumm oder was auch immer. Er freut sich über jeden und er schüttelt jedem die Hand. Und er behandelt sie so, als ob sie seine Freunde wären sogar. Aber plötzlich gerät er an einen, der hat keinen Hochzeitsanzug an. Er ist entsetzt. Er fragt, Freund, warum nicht? Warum hast du kein Hochzeitsgewand an? Der lief noch so rum wie die Leute draußen auf der Straße. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich an dieser Stelle eine kleine Hintergrundinformation gebe, wie es so zuging bei orientalischen Hochzeiten. Wir wissen ja, wie das ist, wenn wir eine Einladung kriegen, wenn wir kommen. Dann brauchen wir normalerweise nichts mitzunehmen. Wir kriegen Getränke und wir bekommen was zu essen. Musik spielt auch in der Regel. Aber es gibt auch Dinge, die wir mitnehmen müssen. Ja? Also zum Beispiel ist es ganz gut, vorher geduscht zu haben. Ja? Wenn man zu einer Hochzeit geht, oder? Ist gut, ne? Und man muss auch für die eigene Kleidung sorgen. Ist so bei unseren Hochzeiten jedenfalls. Das Einzige, was man kriegt, ist vielleicht kleine Schleifchen hier fürs Revers und für die Autoantenne. Bei einer orientalischen Hochzeit war das nicht so. Man bekam, wenn man begrüßt wurde, zu einer Hochzeit Fußpflege. Man konnte sich die Füße waschen und man bekam Deo, man bekam Parfüm, konnte sich ein bisschen frisch machen da. konnte sich gründlich von Schweiß und Dreck befreien. Das war vor allen Dingen natürlich wichtig für die Brüder von der Straße. Wir haben ja gehört, alle sind eingeladen worden. Und dann bekam man ein feines Hochzeitsgewand an, das gestiftet worden war vom Hochzeitspaar oder von den Eltern des Hochzeitspaares. Gerade bei einer königlichen Hochzeit. Es war kostenlos. Es war vom Gastgeber gestellt. Man musste es sich nur anziehen. Das war alles. Beides war allerdings selbstverständlich und eigentlich ein absolutes Muss. Und das Seltsame an dieser Geschichte ist nicht, dass der Gast hier nicht in Hochzeitsklamotten erscheint, sondern das Seltsame ist, dass er sich nicht das neue Gewand angezogen hat, das er ohne weiteres hätte anziehen können. Hat er keins abgekriegt? Hätte er schon. Aber er hat es ganz bewusst ausgeschlagen und abgelehnt. Und das ist der Punkt hier in dieser Geschichte. Er hat sich beim Eingang durchgemogelt. Und da fliegt er raus, hinaus in die Dunkelheit, wo er hergekommen ist, sogar noch gefesselt, so lesen wir. Im Klartext kommt ja die Frage in uns hoch, aber wenn wir das jetzt übertragen, die Geschichte von Gott hier, heißt das, das kann nicht sein, dass der liebe Gott Leute rausschmeißt, oder? Kann das sein? Er tut es. Warum? Wir wissen, wer der König ist, haben wir am Anfang gesagt, das ist Gott. Wir wissen, was die Hochzeit ist, was das für ein Fest ist, Himmelreich. Aber was bedeutet eigentlich das Hochzeitsgewand? Es hat ja offensichtlich auch irgendeine Bedeutung. Wir rätseln. Aber die Zuhörer damals, die das von Jesus gehört haben, diese Geschichte, die Juden, die kannten ihre Bibel, die kannten vor allen Dingen das Alte Testament. Nein, sie kannten natürlich überhaupt nur das Alte Testament, weil das Neue gab es ja noch gar nicht. Für die war das keine Frage. Und sie erinnerten sich an ein Prophetenwort wie das vom Jesaja, Kapitel 61, Vers 10, auch abgedruckt hier auf dem grünen Zettel. Jesaja schreibt: Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Es geht also im Klartext nicht um Kleidung. Und wer immer dachte, ja, also es gibt also doch etwas, eine Aussage über Kleidungsvorschriften im christlichen Gottesdienst oder so, der hat sich da an der Stelle vertan. Gibt es nämlich nicht. Es geht hier nicht um Kleidung, nicht um Design, sondern um Sein. Mantel der Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, mit der Gott dich mit einem Mantel einhüllen will. Schon im Gleichnis von den verlorenen Söhnen und dem barmherzigen Vater erzählt Jesus von dem besonders guten Anzug. Der verlorene Sohn ist deswegen verloren, weil er sein Erbe verjubelt hat und seine Rechte total verspielt hat. Als er dann nach Hause kommt, passiert das Wunder, der Vater lässt gleich den besten Anzug holen, er darf seine alten Lumpen in die Restmülltonne entsorgen und das neue Kleid anziehen, das ihn dann auch ausweist als Kind des Vaters. Das war ein Zeichen dafür, dass er jetzt unverdient wieder voll in die Rechte eines Sohnes in vornehmer Familie eingesetzt wird. Im Klartext, und da habt ihr diesen Lückentext unten am Rand, und habt euch vielleicht schon gefragt, was gehört da wohl rein in den Leerstellen. Die Festkleidung steht für die geschenkte Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit, die von Gott vollkommen frei, gratis geschenkt bekommen, wie zu einem Hochzeitsfest, so ein Hochzeitsgewand, durch die Vergebung der Sünden. Durch die Vergebung der Sünden. In dieser Kleidung gefallen wir Gott. Stellt euch vor, ihr seid auf diesem Hochzeitsfest, ihr seid an der Reihe, Gott beguckt sich euch und er sagt, wow, das steht dir, mein lieber Mann. Das macht was her. Dieses Kleid der Gerechtigkeit, das du von mir bekommen hast, das sich für dich erworben hat. Mein Sohn ist für dich gestorben, hat dieses Kleid für dich erworben. Danke, dass du es angezogen hast. Es war eine kluge Entscheidung. Gott findet, es steht dir sehr gut. Genauso passen du und ich zusammen. Allerdings gehen die Meinungen darüber offensichtlich auseinander. Nicht nur damals und nicht nur in dieser Geschichte hier von Jesus. Es ist so. Der Rausgeschmissene hat zwar die Einladung angenommen, aber er wollte offensichtlich zu seinen eigenen Bedingungen an diesem Hochzeitsfest teilnehmen. Und das war sein gravierender Fehler. Er fand, ich bin schon richtig so, wie ich bin. Und meine Klamotten, die ich so mitgenommen habe von der Straße, die passen schon genau hier rein in die königliche Hochzeit. Das war sein fataler Irrtum. Sicher, er wollte authentisch sein. Und das ist ja heute auch ganz besonders wichtig, authentisch zu sein. Er hatte so ein bisschen seinen Stolz. Er wollte eigentlich sein eigenes Fest feiern. Er wollte nicht das Fest des Königs feiern. Das war sein grundsätzlicher Irrtum. Ganz bewusst steht aber da, es handelt sich um die Hochzeit des Königs. Wichtig war ihm, ich bin mein eigener Architekt. Und so kommt er in dem Dress, der ihm persönlich gefällt, mit dem Hochzeitsgewand, da kann er nichts anfangen. Wenn wir versuchen, das in unser Leben zu übersetzen, dass Gott die Menschen bedingungslos liebt, dass er jeden Einzelnen hier und auch die da draußen auf dem Spielplatz und irgendwo noch da drinnen im Wald, die jetzt spazieren gehen, bedingungslos liebt, dass er Gute und Böse einlädt, das kommt heute eigentlich ganz gut an. Wir sehnen uns nach Bestätigung, wo wir doch dauernd in Frage gestellt werden. Es ist gut, wenn Gottes Liebe uns stärkt, wenn sie wie ein warmer Regen von oben kommt. Wir brauchen Gott wie einen Arzt oder wie einen Lebensberater, aber dabei dreht sich so lange nur alles um uns selber. Unsere Wünsche, unser Denken, unsere Befindlichkeit, unsere Emotionen. Unser Leben wird aber nur dann gelingen. Und kann nur dann wirklich zu einem Fest werden, wenn wir Gott die Ehre geben. Wo wir damit angefangen haben, damit aufzuhören, ist ja alles schief gegangen. An der Stelle hakt es. Das ist vielen ein Tick zu radikal. Sünden, die sind nur ein Problem von so ein paar Verklemmten. Vergebung, das ist die reinste Zumutung, das brauche ich nicht. Sie brauchen keine von Gott geschenkte Einheitsfestkleidung. Sie haben ihre individuelle, zusammengeflickte, eigene Klamotte an. Und diese Klamotten finden sie ganz cool. Als Jesus auf einen Esel reitend in Jerusalem einzog, improvisierten seine Jünger einen roten Teppich. Das war ja alles nicht vorbereitet. Das hat sich spontan ergeben. Dazu zogen sie ihre Obergewänder aus und legten sie auf dem dreckigen Weg da, wo er kam. Und sie huldigten Jesus als den Messias, als den Heilmacher des Lebens, den Retter Gottes. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, riefen sie. Er war auf dem Weg zum Kreuz. Er hat sich für unsere Ungerechtigkeit und unsere Selbstgerechtigkeit aufgeopfert. Ja, man könnte sagen, er hat unsere Ungerechtigkeit und unsere Selbstgerechtigkeit angezogen. Wie ein Mantel, wie ein paar Lumpen. Er hat sie mit in den Tod genommen. Gott selbst stirbt mit Jesus unseren Tod. Wenn es stimmt, dass Kleider Leute machen, dann haben diese Leute damals mit dem improvisierten roten Teppich ihr altes Leben Jesus vor die Füße gelegt. Und wir dürfen es tun wie sie. Wir können unsere alten Klamotten ausziehen. Wir können sie, Gott, wir können sie Jesus vor die Füße legen. Und er nimmt es auf. Und er überkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Und das Fest des Lebens, es darf beginnen. Wenn wir unsere Sünden zugeben und Gott um Vergebung bitten, ziehen wir die Klamotten unserer Selbstgerechtigkeit aus. In der Sprache der Bibel ziehen wir die weißen Kleider der Gerechtigkeit gleichzeitig an. Und mit denen passen wir an Gottes Festtafel, mit denen passen wir in die Gegenwart Gottes. Das Gleichnis ist nicht bloß eine Impfung. Geschichten haben wir viele. Es sind nur Informationen oder Unterhaltung. Dieses Gleichnis ist eine Einladung und dieses Gleichnis stellt uns persönlich vor die Entscheidung, denn am Ende steht im Grunde genommen, und du, was ist mit dir eigentlich? Die Entscheidung Nummer eins, will ich am Fest des Lebens teilnehmen ab heute? Es ist tatsächlich wie bei einer Einladung, wir haben die Karte in Händen und wir können kommen, aber wir müssen nicht kommen, wir dürfen. Die Entscheidung Nummer zwei ist, will ich die Lumpen meiner Ungerechtigkeit ablegen? Will ich mich von ihm trennen? Und möchte ich mich von Gott neu einkleiden lassen mit seiner Gerechtigkeit? So verstehen wir die Taufe. Im Wasser wird der alte Mensch versenkt und ein neuer Mensch kommt aus dem Wasser hervor. Das sagt die Taufe aus. Das alte Leben wird abgelegt, das neue wird angetan. Was für ein Fest. Übrigens am 24. Juli haben wir eine Taufe. Also wer persönlich für sich sagen möchte, ich will nicht mehr mit meiner alten Gerechtigkeit, mit meinem Lumpenleben, ich will die Dinger loswerden, ich möchte sie Gott, ich möchte sie Jesus geben, möchte es in Anspruch nehmen, dass er mit meinen Klamotten ans Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist. Und ich begehre das, dass ich ihn anziehen kann, mit ihm leben kann, in Zeit und in Ewigkeit. Der ist herzlich eingeladen. Ich möchte mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, du wolltest dieses Fest des Lebens nicht ohne uns feiern. Wer das fassen kann, der fasse es. Aber es ist so, du liebst uns mit einer unglaublichen Liebe und lädst uns alle ein. Böse und Gute, die mit was auf dem Kerbholz haben und die scheinbar auch eine weiße Weste haben. Ach, du weißt ganz genau, die weißen Westen, die sind gar nicht so weiß. Die sind in Wirklichkeit auch grau und man darf nicht so genau hinschauen. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir uns trauen, die alten Klamotten in die Hand zu nehmen und sie dir hinzuhalten, dass wir uns trauen, uns auf den Weg zu machen und zu dem Fest des Lebens Ja zu sagen. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du auf uns wartest und dass du sogar sagst, Freund, zu uns. Amen.